Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und der Erde gemacht hat.
Wir wollen miteinander den Psalm 104 unter der Nummer 746 sprechen und ich bitte Sie, mal die eingerückten Teile zu sprechen. Dieser Psalm wird ja da am Anfang, in der Mitte und am Ende mit dem Jubilat Deo. Also am besten legen Sie ein Bändchen ein bei 584, da steht Jubilat Deo, und bei 746, da steht der Psalm.
Thank you.
Großer Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles, was ist, hast du gemacht. Und alles hältst du in deinen Händen. Die Ameise und den Baum Everest, Städte und Wälder, Schönes und Gewaltiges, Bedrohliches und Ärgerliches. Alles hast du gemacht und weißt du auch.
Ursprung der Fruchtbarkeit. Alles, was wächst, hast du dazu gesegnet und du hältst deine Hand darüber. Über Weinstöcke und Weinplantagen, über Öfen und Küchen, Leckeres und Nahrhaftes, Eintopf und Eisbrot. Alles verdanken wir dir und deine Verantwortung.
Großer Gott, Quelle des Lebens, zu deinem Ebenbild hast du die Menschen erschaffen, Frauen und Männer, und du hältst sie in deinen Händen, pfiffige Kids und geniale Geschäftsleute, Schwarze und Weiße, Hohe und Traurige, Böse und Gute, alle hast du gemacht und gewollt.
Großer Gott, Frau der Barmherzigkeit, du willst deinen Menschen verbündet sein im Umgang mit der ganzen Schöpfung. Und du gibst die Erde in unsere Hände. Ehrlich gesagt, wir machen die Sachen nicht gut, die du uns anvertraut hast. Wir verbrauchen, anstatt zu wirtschaften. Wir raffen und warten, anstatt zu teilen. Wir haben uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht. Und dich haben wir an den Rand gedrängt. Jetzt treffen die Folgen unseres Handelns über uns alle herein. Und wir erschrecken und kommen zu dir mit der Bitte um Vergebung, mit der Bitte um Hilfe, mit der Bitte um Mut zur Umkehr. Großer Gott, Amen.
Hoch und die Elenden und ohne Obdach.
Wenn du einen Mann siehst, so kleide ihn und erzähle dich nicht deines Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir weggehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird dein Such beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist und er dir sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht überredest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden lässt, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüste liegen wird. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücke zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Halleluja! Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Halleluja!
Thank you.
Geld. Jetzt sind wir bei den nächsten Liebe, die diabolischen Aufgaben, bei der Meinung, warum das nicht bis zu wichtig und weiter berühmt sind, dass sie einlegen können, wir aushalten. Ja. Der Ausgang hat dann den Weitblick, dass es nicht nur um uns geht und für die Welt, da werden wir dann lernen, dass wir für die weltweite Aufgabe des Alles miteinander Geld zusammenlegen. Herzlichen Dank.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Wortzeit-Gottesdienst in der Bauernkirche in Iserlohn. Ich habe nicht gewusst, was das ist, habe es erfahren und habe gesagt, da will ich hin. Ein Stichwort für den heutigen Gottesdienst. Heiland. Vielleicht haben Sie gedacht, falsch geschrieben. Nein, zwei Worte mit großen Buchstaben am Anfang. Heiland. Was steckt dahinter? Wer am Donnerstag Nachrichten hörte, letzten Donnerstag oder sah, wird wie ich erschüttert gewesen sein über das vor Lampedusa gesunkene Schiff mit 500 Passagieren, Flüchtlingen aus Afrika, von denen gerade mal 100 völlig erschöpft die Insel schwimmend erreicht haben und traumatisiert an Land gingen. Land, Land gewinnen, landen in Not, Grund unter den Füßen haben, helfenden Menschen begegnen, nicht abgewiesen werden, Sicherheit, Aufnahme, Geborgenheit, menschliche Wärme finden. Das Trauma ein bisschen heilen lassen dürfen. Jenseits aller politischen Fragen ist das erst einmal das Entscheidende. Wären wir auf Lampedusa, wir wüssten als christliche Gemeinde, was zu tun ist. Wir sind in Iserlohn. Wir haben hier keine Schiffbrüchigen, oder? Andere, mit anderen Brüchen und Abbrüchen im Leben, mit anderen Lasten und Wunden, auch mit Sehnsüchten, auch mit Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Annahme und Aufnahme. Wir haben Verletzte der Seele und des Leibes, die sich mit Krankheiten, mit Verlassenheitsgefühlen herumtragen, mit Einsamkeit, mit Scheidung, Überforderung am Leben. Flüchtlinge auch, ja, die zu uns kommen, Menschen in bitterer Armut in dieser Welt. Auch Schiffbrüchige, andere. Sie suchen Land, Geborgenheit, Beziehungen, Wärme, Aufnahme, Annahme. Im Blick auf sie hat der österreichische Theologe Paul Zulehner den Ausdruck Gemeinde als Heilland geprägt. Also Gemeinde nicht nur als Land des Glaubens, gewiss das auch, wo wir die geschenkte Beziehung zu Gott und das Vertrauen zu Gott erlernen, einüben dürfen, besingen wie in diesem Gottesdienst und stärken dürfen. Gemeinde ist Land des Glaubens, gewiss, aber auch Land, in dem heilende Kräfte zu den Menschen kommen sollen und die sie spüren sollen, weil dieser Heiland, von dem die Bibel erzählt, in dieser Gemeinde das Sagen haben soll. Der Heiland prägt die Gemeinde als Heilland. Wo er gegenwärtig ist, da darf alles Unheile und Zerbrochene und Ungeklärte landen und unter dem Einfluss von heilenden Kräften, die dieser Heiland in die Gemeinde gelegt hat, jedenfalls anfangen zu gesunden. Und das ist das Wunderbare einer christlichen Gemeinde, die sich Leib Christi nennen darf. Was für ein Adel und was für ein Auftrag. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, wo ich lebe, zu predigen. Ich kam aus dem Vorbereitungszimmer des Pfarrers in die Kirche und sah, wie in der ersten Reihe ein Mann sitzt, offenbar etwas verwirrt, und mit dem in Gold gekleideten Christus, der oben, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen und waren drin, oben vorne hängt, der Auferstandene und gleichzeitig der Gekreuzigte, mit diesem Christus laut spricht. Der Gottesdienst sollte anfangen und die Orgel setzte gar nicht ein, weil alle etwas verwirrt waren. Und dann kam der Küster und wollte diesen Mann rauswerfen. Aber der ließ das nicht zu und es kam zu einem kleinen Ringkampf in der ersten Reihe. Und ich dachte, so kann man keinen Gottesdienst beginnen. Ging dazwischen. Der Mann setzte sich, redete noch etwas weiter. Die Orgel setzte ein. Und nach dem Vorspiel der Orgel seufzte es aus diesem Mann heraus. Schön. Und er beruhigte sich. Brabbelte manchmal noch ein bisschen weiter. Dann kam eine Frau aus der Gemeinde, setzte sich zu ihm, gab ihm irgendwas, er beruhigte sich. Während der Predigt schlief er ein. Und ich war noch nie so froh über ein Gemeindeglied, das bei einer Predigt schlief, wie in diesem Moment. Beim Abendmahl kam er, ich war etwas erschrocken, nach vorne, wollte dazu. Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Wenn nicht er, wer denn dann? Für die mühseligen und Beladenen ist doch dieser Herr gekommen und teilt seine Gaben aus. Er war einer von uns. Und wir selber, die wir mit ihm da vorne standen, spürten, ja, wir sind zwar nicht so wie er, aber wir sind auch die Bedürftigen. Und wir haben uns in seinem Licht als Bedürftige erkannt. Und ich habe die ganze Zeit in diesem Gottesdienst empfunden, dieser Mann war einer von uns und war akzeptiert unter uns. Und das war eine wunderschöne Erfahrung. Gemeinde als Heiland. Das blitzt plötzlich auf in einer solchen Situation. Die Jünger Jesu sind aus dem Staunen sicherlich nicht herausgekommen, als sie merkten, für wen alles ihr Herr ein sehendes Auge hatte, ein hörendes Ohr, ein klärendes Wort und eine liebevolle Hand und vor allem auch Zeit. Da decken Freunde das Dach ab, um den Kranken hinunterzulassen, und Jesus unterbricht seine Predigt und redet ihn an. Da sitzt ein Zöllner auf einem Baum, halb versteckt und halb will er entdeckt werden, nehme ich einmal an. Und Jesus unterbricht seinen Weg und geht mit ihm nach Hause und setzt sich mit anderen zusammen und mit ihm an einen Tisch. Kinder, die wenig galten, segnet er. Gegen den Widerstand der Jünger. Und eine Ehebrecherin schützt er vor den Steinen, die andere auf sie werfen wollen. Ein Bilderbuch, nein, ein Geschichtenbuch des Heilands. Und der Menschen, die bei ihm Platz und Aufmerksamkeit finden dürfen. Ich sagte Ihnen, ich komme aus Berlin und kenne dort eine Gemeinde im Norden, im Märkischen Viertel, fast nur Hochhäuser, ein sozialer Brennpunkt. Der Pfarrer dieser Gemeinde beschreibt seine eigene Gemeinde so. Je größer die Gemeinde, umso mehr Nöte in den eigenen Reihen. So könnte man die nüchterne Erfahrung einer wachsenden Gemeinde in der Großstadt Berlin beschreiben. Als Kirchengemeinde in einem nunmehr 40 Jahre alten Hochhausviertel hatten wir all die Jahre hindurch unser Ohr am Boden. Liebeshungrige Kinder beim offenen Nachmittag, Konfirmanden aus zerbrochenen Familien, Menschen an seelischen Abgründen und in Krisensituationen und einfach nur die vielen einsamen Alten, irgendwie Angeschlagenen. Das sind Menschen, die wir seit Jahren nicht nur betreuen, sondern die in Christus neues Leben gefunden, seine Gemeinde als ihr Zuhause entdeckt haben und mit denen Gott kräftig seine Gemeinde baut. Und dann sagt er, Gemeinde erweist sich bei genauem Hinsehen als Brennglas aller typischen Krankheiten unserer Zeit, als Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und er fragt, ist der Name Jesus wirklich im Sinn von Heil und Heilung unter uns präsent? Besteht die Erwartung, dass Gottes ewiges Heil sich auch in Raum und Zeit heilend auswirkt am ganzen Menschen, also an Leib und Seele und im zwischenmenschlichen Bereich? Das ist die Frage, die uns in diesem Gottesdienst unter diesem Begriff Gemeinde als Heiland gestellt ist. Mir fallen einige Formulierungen auf, die ich mir sozusagen unterstrichen habe. Da heißt es, wir haben unser Ohr am Boden. Wir haben also genau hingehört, wir haben genau gesehen. Und dann haben wir entdeckt, liebeshungrige Kinder beim offenen Nachmittag, Konfirmanden aus zerbrochenen Familien, Menschen an seelischen Abgründen. Man sieht das oft nicht auf den ersten Blick. Man muss manchmal hinter die Kulissen schauen, vor allem Vertrauen aufbauen, sich ansprechbar machen, sich interessieren, nahe am Leben der Menschen sein. Elf Jahre meines beruflichen Lebens war ich in der Rheinischen Kirche Besuchsdienstpfarrer. Besuchsdienstpfarrer für die ganze Kirche. Ich hatte Besuchsdienstgruppen in der ganzen Landeskirche zu begleiten, aufzubauen, zu schulen und Projekte zu begleiten. Und immer wieder haben wir ein Projekt durchgeführt, dem haben wir den Namen gegeben, 3 Wochen Besuche bei Neuzugezogenen. Nämlich den Neuzugezogenen, die in den letzten 12 Monaten zugezogen waren. Waren das manchmal aufregende Geschichten, die man hörte. Und man konnte da hinter die Kulissen schauen, weil die Menschen sich in ihr Leben hineinschauen ließen. Manche Kontakte waren kurz, manche intensiv, aber was kam alles zur Sprache, wenn einmal Vertrauen entstanden ist? Geschichten von Krankheit und Trauer, von alltäglichen Dingen des Lebens, auch von vielen schönen Dingen. Oder man kam in Ecken der Gemeinde, die man vorher gar nicht kannte. Auch in Milieus, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Ungefähr so, wie ich es erlebt habe, als ich vor 14 Tagen einem Mann begegnet bin. Zufällig spielte sich die Geschichte vor längerer Zeit, er ist 50 Jahre alt, in derselben Kirche ab, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, von der ich gerade etwas gesagt habe, etwas erzählt habe. Dieser 50-jährige Mann war mit 18 Jahren in einer Situation, wo die Mutter an schweren Depressionen litt und ihrem Leben ein Ende machte. Und gleichzeitig war der Vater krebskrank, sterbenskrank. Der junge Mensch wurde damals beim Trauergespräch von einem Pfarrer damit konfrontiert, dass Selbstmord doch Sünde sei. Und der arme Kerl mit 18 Jahren, Sie können sich vorstellen, das wirkte nicht sehr heilsam auf seine Seele. Und er trägt heute noch sehr daran. Und dann ist sein Vater gestorben, ein halbes Jahr später. Brauchte vorher aber Pflege. Und um Pflege gebeten, wurde ihm gesagt, er gehört nicht zu unserem Bezirk. Und mit dieser Wunde in seinem Herzen und in seiner Seele steht dieser Mann nun vor mir, vor 14 Tagen. Und ich dachte, was für ein Verrat an unserer Berufung als Gemeinde. Gemeinde im Namen des Heilands, Gemeinde als Heiland zu sein. Und ich konnte nicht anders, als mich zu entschuldigen für unsere Kirche und für unsere Gemeinden, weil sie nicht im Namen Jesu für die Mühseligen und Beladen da war, nicht die Last erleichtert hat, sondern die Menschen beschwert hat. Aber es geht auch anders. Wir haben all die Jahre unser Ohr am Boden, schreibt jener andere Berliner Pfarrer und fährt fort. Das sind Menschen, die wir seit Jahren nicht nur betreuen, sondern die in Christus neues Leben gefunden, seine Gemeinde als ihr Zuhause entdeckt haben und mit denen Gott kräftig seine Gemeinde baut. Ich finde, das ist eine aufregende Formulierung. Sie bedeutet ja, Gemeinde ist nicht nur für die mühseligen und Beladenen da, sondern sie ist eine Gemeinde von mühseligen und Beladenen, die gegenseitig, wo Menschen gegenseitig füreinander da sind. Ich habe von dem, was das bedeutet, mehr verstanden, als ich einmal die Gelegenheit habe, nach Willow Creek, einer großen Gemeinde bei Chicago, zu fahren. Wir haben eigens eine Studienreise vom Diakonischen Werk aus dorthin gemacht, nicht um diese Mega-Gemeinde mit ihren großen Gottesdiensten kennenzulernen, das war auch interessant, 20.000 Samstag, Sonntag, die in die drei Gottesdienste kommen, schon gewaltig, aber das war es nicht, was uns interessierte. Uns interessierte mehr die diakonische Arbeit dieser Gemeinde. Und wir stießen da auf etwas, was sie Monday Night Ministries nannten, Montagabenddienste. Da kamen unterschiedliche Gruppen zusammen. Gruppen, nicht Kleingruppen, es ist da immer alles viel größer als bei uns. 100, 200 in die eine, 300 in die andere, 50 in die dritte. Was waren das für Gruppen? Eine Gruppe hieß Marriage Matters. Das bedeutet Eheangelegenheiten. Alles, was mit Ehe zusammenhängt. Wissen Sie, liebe Gemeinde, wir stolpern ja alle in unseren Ehen und haben es nicht gelernt. Wir haben es nicht gelernt. Kein Wunder, dass so viele scheitern. Wir erziehen Kinder und haben es nicht gelernt. Wir gehen in Ruhestand und haben es nicht gelernt, was das bedeutet. Also, es hat schon seinen Sinn, solche Lebenshilfeseminare zu machen, wie ich sie dort kennengelernt habe. Und es waren nicht nur Lebenshilfeseminare im Sinne von, wie führt man eine Ehe, sondern Menschen, die auch in großen Ehekrisen waren, waren in diesem Seminar. Ich war als Zuschauer in der letzten Reihe und habe ein bisschen geguckt, wie das war. Es war schon sehr aufregend und schön, wie Menschen dort ins Gespräch gekommen sind mit ihren Eheproblemen. Eine zweite Gruppe, da kam die Trauer und der Verlust zur Sprache, die Menschen durch Tod eines anderen Menschen erlitten haben. Und in einer dritten Gruppe, da ging es um den Schock und die Verwunderung des Zerbruchs von Ehen. Und in einer anderen waren die Angehörigen von gefallenen Soldaten zusammen. Das Prinzip, und das finde ich das Interessante an dem, was ich Ihnen da erzählen will, die Leitenden dieser Gruppen waren selber Betroffene. Geschiedene leiteten die Gruppe für Geschiedene. Menschen, die in ihrem Leben einen Verlust durch Tod erlitten haben, leiteten die Gruppe für diese Leute. Und die in der Ehe erfahrenen und durch Ehekrisen auch Geschüttelte, die aber das überwunden haben, leiteten das Eheseminar. Und für diese Leitenden hatte man einen, wie ich finde, schönen Begriff gefunden. Auf Englisch heißt er Wounded Healers, verwundete Heiler oder verwundete Helfer, verwundete Seelsorger. Denn die wussten, was die Wunde bedeutet, mit der die kommen, die in dieses Seminar kamen und eine Krise überwinden wollten. Und sie waren gleichzeitig sozusagen die Verleiblichung der Hoffnung, dass man solche Krisen überwinden kann, in der Gemeinde und mit Gottes Hilfe. Diese Leute sind die Menschen, die wir nicht nur betreuen, sondern die in Christus neues Leben gefunden haben und die dann in den Dienst genommen worden sind, in Gottes Sache. Es ist etwas sehr, sehr Schönes und Wunderbares, dass Gott mit so Verletzten und Verwundeten, mit Unfertigen und Sündern Gemeinde baut. Und deshalb dürfen wir ja alle dabei sein, dass er nicht mit den Perfekten und mit den Intakten, mit den moralisch Intakten, mit solchen, die immer mit einer weißen Weste durchs Leben gekommen sind, die bruchlos durchs Leben gekommen sind, dass er mit ihnen, mit denen Gemeinde bauen will, sondern mit den anderen. Deshalb dürfte ja auch Petrus, der Verleugner, wieder dabei sein. Und deshalb dürfte auch Paulus, der Verfolger, dabei sein. Und wie? Auch das heißt Gemeinde als Heiland. Das Wort heilen, liebe Gemeinde, ist natürlich ein großes Wort. Wenn wir heilen sagen, dann meinen wir meistens, wenn wir es auf Gesundheit beziehen, wir wollen die Krankheit loswerden, wir wollen Gesundheit erlangen und wir mögen dabei an einen Arztbesuch oder ans Krankenhaus denken, wo wir erwarten, dass dort unsere Krankheiten beseitigt werden. Aber ich weiß, auch Ärzte sind etwas bescheidener mit dem Wort heilen. Oft können sie lindern, aber heilen, das ist manchmal ein sehr großes Wort für das, was von ihnen erwartet wird. Und manchmal, auch das gehört zum Wort heilen und Heiland, manchmal hören wir von Heilern in Afrika oder Asien, die die große Erwartung wecken, dass durch eine bestimmte Gebetspraxis Krankheiten verschwinden könnten. Ich sehe afrikanische Schwestern und Brüder unter uns hier in diesem Gottesdienst. Vielleicht würden sie uns das bestätigen und würden sagen, ja, wir haben das auch so erlebt. Wir selber hier in Deutschland sind da ein bisschen skeptischer und vorsichtiger mit solchen Versprechungen und Erwartungen. Aber ich möchte trotzdem ermutigen, dass wir Krankheit nicht nur einseitig in die Zuständigkeit der Ärzte legen, sondern auch in die Zuständigkeit Gottes, der Beter und in die Gemeinde, in ihre Fürbitte und Fürsorge. Nicht weit von hier, in einer Großstadt der Rheinischen Kirche, wurde ein Kind eines Gemeindeglieds schwer und unerklärlich krank, musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Die Familie wusste sich nicht mehr zu helfen. Die Gemeinde beschloss einen Gebetsgottesdienst an einem Sonntagnachmittag, dessen Besuch alle Erwartungen übertraf, der für viele auch kirchenfremde beeindruckende Gottesdienst muss eine große Stärkung gewesen sein. Das Kind konnte bald darauf aus der Intensivstation des Krankenhauses entlassen werden, ging wieder zur Schule und freut sich, soweit ich weiß, bis heute bei weiterer notwendiger medizinischer Behandlung seines Lebens. Nun denken Sie nicht, das ist ein Automatismus. Das predige ich nicht von einer kirchlichen Kanzel. Aber dass wir das Angebot des Gebets auch in einer solchen Situation in Anspruch nehmen und die Gemeinde sich zuständig weiß in einer solchen Situation, das allerdings möchte ich unter der Überschrift Gemeinde als Heilland wirklich auch sagen. Eine Gemeinde hat viele Möglichkeiten, Heiland zu sein. Und das ist keinesfalls immer nur spektakulär oder durch Seminare oder Veranstaltungen abgedeckt, sondern geschieht auch oft ganz alltäglich. Ich bin in einer Gemeinde, einer kleinen Berlin, wo die Predigt eher etwas bescheiden ist, die Kirchenmusik nicht so schön wie hier in diesem Gottesdienst, und der Chor auch nicht so, wie Sie das so schön machen. Aber was da stark ist und was uns dort hält, dass man im Begrüßen und interessiert sein füreinander etwas spürt von einer starken Gemeinschaft, von einer heilenden Kraft, von einer Aufnahme und Annahme. Und wenn ich irgendwie schwierig dran bin, dann weiß ich, dass ich in dieser Gemeinde etwas von heilenden, tragenden, stärkenden Diensten erlebe. Das ist etwas Wunderbares, was uns in der Gemeinde geschenkt wird. Heilen heißt teilen. Unsere Gaben, unsere Kraft, unsere Zeit teilen. Und da ergibt sich ja nun plötzlich eine Verbindung zum Erntedankgottesdienst und zum Erntedankfest. Weil es nicht nur Dinge sind oder Geld, die wir teilen, sondern den Reichtum der Gaben, die Gott in unsere Gemeinde, in unsere Herzen und unser Leben gelegt hat. Wir haben vorhin einen Bibeltext gehört, mit dem ich gerne schließen möchte und auf den ich mich noch einmal beziehe. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und jetzt? Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Liebe Gemeinde, eine Gemeinde, die nur für sich da ist, die ein Club ist, und sei es ein frommer Club, ist eine kranke Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich verschenken kann und sich einübt in die stärkenden, heilenden Dienste für andere, wird eine reiche Gemeinde werden. Und deshalb möchte ich schließen mit dem eigentlich sehr geheimnisvollen, aber vielleicht jetzt doch auch verständlichen Wort Jesu: Wer das Leben behalten will, wird es verlieren. Wer das Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Das ist das Geheimnis unseres Heilands, das er uns anvertraut hat, damit wir eine Gemeinde werden, die ein Heilland für andere ist. Amen.
Yeah.
Schöpfung ist ein Wunder an Leben und wir staunen über die Fülle deiner Geschenke. Du gibst uns mehr, als wir brauchen. Zusammen mit deinem Volk Israel feiern wir den ganzen Weg aus deiner Hand. Du versorgst Juden, Christen und Muslime und selbst die, die nicht an dich glauben, werden von dir ernährt und versorgt. Lob sei dir dafür. Wir singen gemeinsam.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns.
Segne uns der lebendige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Gemeinde, nehmen Sie noch mal Platz, der Chor singt noch einmal so.